Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Bei Bauverträgen, da kommt es ja immer auch darauf an, was ist eigentlich Vertragsinhalt geworden. Ein Bauvertrag, der läuft ja über eine gewisse Zeit. Meistens sind es lange Zeiten, die mit einem Bauvertrag verbracht werden. Und da ist es umso wichtiger, dass man klar geregelt hat, welche Leistung ist denn in welcher Form überhaupt vom Auftragnehmer zu erbringen. Und wir wollen uns heute mal mit der ganz einfachen, aber dann im Detail doch gar nicht so banalen Frage befassen. Was ist eigentlich die geschuldete auszuführende Leistung? Woraus ergibt sich das? Und was kann es da vielleicht auch für Schwierigkeiten geben, wenn man diese Leistung genau bestimmen möchte? Und wie immer bei so ganz grundlegenden Fragestellungen schaut man in ein Gesetz möglichst gleich am Anfang rein, weil oftmals stehen ja da diese grundlegenden Dinge drin. Und genauso ist es auch in der VOBB. Da werden wir uns heute mal mit Paragraph 1 Absatz 1 und 2 befassen. Und ich würde zu Beginn gleich mal den Absatz 1, und zwar dort den ersten Satz, kurz vorlesen. Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Also zunächst mal eine ganz klare Regelung, Roman, bei der man, wenn man die so liest, zunächst mal meint, ist doch eigentlich alles ganz einfach.
Würde ich auch so bestätigen. Das ist ja auch erstmal ganz naheliegend. Geschuldet ist das, was vertraglich vereinbart ist, eigentlich eine Binsenweisheit. Ich glaube, die Details stecken dann eher darin, was denn welchen Dingen vorgeht. Denn wir haben ja einen unfassbaren Umfang an Vertragsunterlagen. Also sein Bauvertrag, rede ich jetzt nur von einem Einzelgewerk, Baumeisterarbeiten, hat mit all seinen Anlagen und Dokumenten ganz schnell mal, wenn man in Blatt Papier spricht, 500 Seiten. Und da ist unfassbar vieles geregelt und dann sind noch Pläne dabei, die habe ich jetzt noch gar nicht mitgezählt, die mehrere Bögen, alle in A0 oder die Größenordnung. Und dann steckt doch der Teufel im Detail, wenn irgendwo etwas geregelt ist, wie etwas getan werden soll und an anderer Stelle ist ein Detail dazu und manche Details ergänzen und andere Details widersprechen einander und da gibt's ganz allgemeine Regelungen dazu und ich glaube, da ist doch der meiste Streit, wenn es um die Frage geht, ob Leistungen noch geschuldet sind oder nicht. Und um es noch etwas komplizierter zu machen, wenn ich jetzt in die VOBB in Paragraph 1 Absatz 1 Satz 2 hineinschaue, gelten ja auch noch, wenn ich einen VOBB-Vertrag habe, neben dem, was ich im Vertrag regle, unabhängig davon, ob ich das ausdrücklich reinschreibe oder nicht, auch noch die Regelungen der VOBC, ganz ausgesprochen oder lang ausgesprochen, die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen oder die Kolleginnen und Kollegen, die viel am Bau unterwegs sind, kennen das als die ATVen. Das ist das, was in dem großen gebundenen VOB-Werk den Großteil der Regelungen einnimmt.
Also kann man zumindest mal festhalten, der Vertrag ist halt ein sehr umfangreiches Werk und das bedeutet, je umfangreicher so etwas ist, desto schwieriger manchmal auch vielleicht in der Auslegung und desto anfälliger sicherlich auch für Widersprüchlichkeiten oder Unklarheiten. Und dann kann ja ein solcher Vertrag auch noch während seiner Ausführung ergänzt werden durch Nachträge, die ja auch Vertragsinhalt letztlich werden. Also man sieht schon, was auf den ersten Blick einfach klingt. Ja, so ein Vertrag, wenn man sich den als zweiseitigen DIN A4-Vertrag vorstellt, ist es sicherlich übersichtlich, aber er ist halt meistens viel, viel dicker. Und damit steckt da schon oftmals der Teufel im Detail, weil man eben merkt, da sind Dinge vielleicht doch nicht so eindeutig geregelt oder sie sind zumindest in irgendeiner Form unklar oder widersprüchlich vielleicht enthalten. Wie oft, Thorsten, kommt denn sowas vor, dass man sich da Gedanken machen muss über den eigentlichen Vertragsinhalt und vor allen Dingen, wann passiert sowas?
So wie du die Frage jetzt stellst, muss man sagen, immer bei jeder Baumaßnahme, selbst bei denen, die unproblematisch laufen. Weil die Inhalt der Vertragsauslegung ist etwas, ja, was sich tagtäglich stellt. Roman hat es gerade gesagt, es sind oft Hunderte, Tausende von Seiten. Und ja, die Sprache des Ingenieurs ist ja häufig auch ja die Zeichnung und weniger der Text. Das heißt, man hält Texte auch mal kurz, kürzt ab und danach gibt's muntere Diskussionen, was denn da jetzt im Detail gemeint ist. Also das ist ein alltägliches Problem. Ich dachte jetzt eigentlich, du fragst mich, wie oft kommt Paragraph 1 im täglichen Alltag vor? Und da würde ich jetzt sagen, eigentlich nie. Weil 1 Satz 1 ist ja eine Binsenweisheit, die ist wichtig, die ist richtig, aber die ist so selbstverständlich, dass man eigentlich nie drüber streiten muss. Und Satz 2 ist unfassbar wichtig, weil dadurch die VOBC, die einen wesentlichen Teil der VOBB ausmacht, erst vereinbart wird, also nur so kommt die in den Vertrag rein. Die VOBB muss ja auch explizit vereinbart werden. Können wir vielleicht ein anderes Mal drüber sprechen. Aber die VOBC ist immer mit dabei, wenn die VOBB dabei ist. Und das ist ein, ja, für die Praxis unglaublich wichtiger Satz, aber einer, der im Prinzip nie streitig ist. Aber Vertragsinhalte ist, ja, ich glaube, für jeden, der auf dem Bau tätig ist, Tagesgeschäft.
Und die Ersteller der VOBB haben sich da schon was dabei gedacht, als sie dann den Absatz 2 geschrieben haben in Paragraph 1. Der beginnt genau mit dem Thema, das wir vorhin hatten. Er beginnt mit dem Begriff Widersprüche. Also da ist geregelt, was passiert denn, wenn ich im Vertrag Widersprüche habe? Man war sich also offenbar schon bewusst, dass diese sehr großen Vertragswerke zu Widersprüchlichkeiten neigen. Und jetzt gibt's da so eine Aufzählung. Im Grunde ist es so eine Art, ja, Checklist vielleicht, kann man sagen, an der man sich durcharbeiten kann. Oder vielleicht noch besser so eine Art Hitlist. Ja, was ist denn Nummer 1, was Nummer 2, Nummer 3? Also was geht vor und was ist eher nachrangig zu bewerten? Und da werden jetzt in 6 Ziffern verschiedene Bestandteile des Vertrages genannt. Und was eben ganz oben steht, ist, bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander zunächst mal die Leistungsbeschreibung, bevor dann alles andere kommt. Also die Leistungsbeschreibung ist, kann man so sagen, das Kernstück des Vertrags? Oder würdest du wieder widersprechen, Roman?
Nee, wäre ich voll dabei. Das ist genau der Punkt. Die Leistungsbeschreibung ist das, was die Leistung definiert. Alles andere ist drumherum und geht der nach. Und die Leistungsbeschreibung enthält ja auch sehr viel. Die Leistungsbeschreibung ist ja nochmal in der VBA definiert und in Paragraph 7 wird ja deutlich ausgeführt, was alles in die Leistungsbeschreibung hinein soll und was nicht hinein soll. Insbesondere ist die Regelung, sie soll eindeutig und erschöpfend sein, also alles so definieren, dass es verstanden werden kann. Konkreter wird es dann, wenn man in die Varianten Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis oder Leistungsprogramm hineinschaut. Ich gehe jetzt mal zum Regelfall, zum Leistungsverzeichnis. Das ist gegliedert nach Einzelpositionen. Die Leistungen müssen konkret technisch beschrieben sein. Die Leistungen sollen in Abschnitten gegliedert sein. Gegebenenfalls sollen Zeichnungen hinzugefügt werden, um das zu konkretisieren. Und das ist doch letztlich genau das, was auch den Unternehmer und genauso den planenden Ingenieur vorrangig interessiert. Hier wird bildhaft und textlich beschrieben, wie am Ende das Bauwerk oder der Teil des Bauwerks aussehen soll. Und ich glaube, das ist auch das Kernstück, wo am meisten hineingeblickt wird. Der Rest ist entweder ein Drumherum, wenn ich mir die anderen Ziffern anschaue, um es mal salopp zu formulieren, also Modalitäten der Ausführung, wie zeitlich, wie Rechnungsläufe, oder es sind Mindestanforderungen, auch wenn mal nichts geregelt ist, welcher Mindeststandard denn technisch immer einzuhalten ist.
Du hast jetzt was ganz was Wichtiges ja schon mit eingeflochten, nämlich dass sowohl Texte, also zum Beispiel die LV-Texte mit den Positionsbeschreibungen, aber auch Zeichnungen wie Pläne zur Leistungsbeschreibung gehören. Das heißt, ein oft etwas schiefer Begriff, dass man Leistungsbeschreibung gleichsetzt mit dem Leistungsverzeichnis, mit all seinen Ordnungsziffern oder Positionen, in denen die einzelnen Tätigkeiten mit Vordersätzen, mit Massen beschrieben werden und dann Einheitspreise draufgepackt werden. Das ist nicht alleine die Leistungsbeschreibung, das ist das Leistungsverzeichnis und diese beiden Begriffe sind zu unterscheiden. Und zur Leistungsbeschreibung gehören dann, ich habe vorhin gesagt, die Sprache der Architekten und der Ingenieure ist die Zeichnung. Eben diese Zeichnungen gehören dann auch zur Leistungsbeschreibung dazu und bilden dann zum Beispiel auch mit einer Baubeschreibung und anderen Dokumenten dann diese Leistungsbeschreibung im Ganzen. Ich glaube, wenn wir da mit der Liste durch sind, können wir uns dann nochmal Gedanken machen, was denn im Einzelnen dann innerhalb der Leistungsbeschreibung vorgeht, weil auch da kann man sich ja schon denken, gibt es Probleme. Aber ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt erstmal, was das Ganze drumherum ist, das du gerade auch schon angesprochen hast, das auch explizit in der VOBB aufgezählt ist.
Ja, und da ist dann gleich an zweiter Stelle der Begriff der besonderen Vertragsbedingungen. Wie kann man denn das vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Was sind die besonderen Vertragsbedingungen üblicherweise?
Das sind im Wesentlichen die Ausfüllungen der Spielräume, die die VBB bietet. Das heißt, wenn die VBB zum Beispiel sagt, die Leistung ist auszuführen nach den Vertragsfristen, dann ist die Vertragsfrist eine besondere Vertragsbedingung. Sagt mir zum Beispiel der Paragraph 8a VBA im Absatz 2 Nummer 2, er sagt einleitend ganz klar, das sind für die Erfordernisse des Einzelfalls, also die konkrete Baumaßnahme, Modifikationen oder Ausfüllungen, das sind jetzt meine Worte, zu den allgemeinen Vertragsbedingungen und zusätzlichen Vertragsbedingungen. Also all das, wie ich meine Modalitäten haben möchte, wie ich die VBB lebe.
Ist aber eben eine Ergänzung sozusagen, wie du hast eben mit dem Füllen von Lücken beschrieben. Das sind also im Prinzip Spielräume, die gegeben werden, die dann dadurch ausgefüllt werden durch diese besonderen Vertragsbedingungen. Sie sind aber, wie gesagt, nachrangig. Das ist also was, was im Zweifel erst dann zum Zug kommt, wenn die Leistungsbeschreibung keine entsprechende Regelung enthält und dann eben erst in den besonderen Vertragsbedingungen eine Regelung dazu enthalten ist. Wenn man jetzt weitergeht in dieser Liste, dann wird es immer, man kann sagen, allgemeiner. Es kommen jetzt dann nach diesen besonderen Vertragsbedingungen noch etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen und gleich an nächster Stelle noch etwaige zusätzliche technische Vertragsbedingungen. Was ist denn damit gemeint, Thorsten?
Ja, da muss man beides sehr genau unterscheiden. Es ist ein sehr unterschiedliches Thema. Die zusätzlichen Vertragsbedingungen sind an sich in der VOBA im Paragraphen 8a Absatz 4 erwähnt. Dort ist aufgezählt, was da alles reinfallen kann. Also genannt werden dort Unterlagen, Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Ausführungsfristen, Haftung, Abnahme. Also es ist nochmal allgemeiner zu den Vertragsabwicklungsthemen, als es dann schon die besonderen Vertragsbedingungen sind, die dort allerdings auch genannt werden. Insofern findet da gar keine so ganz genaue Abgrenzung statt, sondern es ist einfach, ja, man hat was noch Allgemeineres, das man dann noch grundlegender drunter legt. Das heißt, öffentliche Auftraggeber oder generell Auftraggeber haben die Möglichkeit, sich Unterlagen zu schaffen, die man dann ja themenspezifisch ganz allgemein hält oder in Gruppen teilt. An sich ist es ein bisschen eine Geschmacksfrage, was man dann wohin packt. Also ich würde jetzt mal ganz salopp sagen, die zusätzlichen Vertragsbedingungen sind jetzt weniger wichtig. Meistens regelt man das Wichtigste in besonderen Vertragsbedingungen und dann ja kann man halt noch was ranhängen. Die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen dagegen sind eine ganz wichtige Sache, und zwar, ich würde mal sagen, für die Hälfte der Bauwelt. Im Bereich des Straßenbaus sind sie ein ganz elementares Teil des Bauens. Dort haben sie eine riesige Bedeutung, und ja, Architekten werden im Zweifel sagen, ja, die brauchst du gar nicht. Das ist etwas, das gibt es eigentlich gar nicht. Also im Hochbau haben die sich nicht wirklich durchgesetzt. Und das wiederum sind jetzt ja technische Bestimmungen. Und jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen, die dann in ATV, da waren wir gerade schon, der VOBC, nochmal spezieller vorgehen und wo diverse Regelungen drin sind. Und gerade im Straßenbau, ZTV Beton, ZTV Inch als Beispiele, dort ist sehr intensiv geregelt, wie bestimmte, ich nenne es jetzt mal Gewerke, auszuführen sind. Und die haben dort in der Praxis unfassbar große Bedeutung. Im Hochbau ist es wirklich ein völliges Randthema. Weiß nicht, Roman, hast du da andere Erfahrungen oder Ergänzungen dazu?
Nein, ich habe überhaupt kein Hochbaubeispiel. Vielleicht noch eine Anmerkung zur Abgrenzung zusätzliche zu besonderen Vertragsbedingungen. Tatsächlich kann der Regelungsgehalt überall gleich sein. Die Abgrenzung richtet sich aber eigentlich an die Größe der Vergabestelle. Wenn ich eine Vergabestelle habe, die sehr oft routinemäßig Bauleistungen vergibt, dann werden die manche Dinge für alle Verträge regeln und manche vertragsindividuell. Und das, was sie für alle Verträge vorgeben, das ist eine zusätzliche Vertragsbedingung. Und das, was noch ausgefüllt, konkretisiert wird für eine konkrete Baumaßnahme, ist die besondere Vertragsbedingung. Für die Anwender der Vergabehandbücher kann man ganz einfach sagen, da wo Freitextfelder sind, da wo was angekreuzt wird, da bin ich im Bereich der besonderen Vertragsbedingung. Und da, wo meine Formulare keine Ankreuzfelder haben, wo zum Beispiel ganz klar drin steht, Sicherheitsleistung, wir wollen eine Bürgschaft, die Bürgschaft muss ja von einem Bürger dieser und jener Qualität kommen und da kann ich nichts ankreuzen und nichts auswählen, da bin ich in der zusätzlichen Vertragsbedingung. Das müsste aber nicht so sein. Das könnte man auch verschieben von der einen Gruppe in die andere.
Wir machen noch die Liste zu Ende. Also du hast es vorhin schon angesprochen, Thorsten, was jetzt dann noch kommt, das sind auf Platz 5 die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Das ist die VOBC, das ist das, was wir oben in Paragraph 1 Absatz 1 Satz 2 schon vorgefunden haben. Und auf Platz 6 und damit Schlusslicht in dieser Aufzählung, das sind dann die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen. Gibt es da noch was dazu zu sagen, zu diesen allgemeinen Vertragsbedingungen?
Also tatsächlich nicht, Andreas, das ist die VOBB, mit der wir uns gerade beschäftigen, die lang ausgesprochen allgemeine Vertragsbedingungen heißt.
Und vielleicht eins noch ganz wichtig, nicht, dass das jetzt missverstanden wird. Das heißt jetzt nicht, das, was wir aufgezählt haben, ist dann weiter unten weniger wichtig oder so. Also man kann jetzt nicht behaupten, die VOBB ist weniger wichtig als die VOBC, die wiederum weniger wichtig wäre jetzt als irgendwelche besonderen Vertragsbedingungen. Es geht hier lediglich um die Frage, was passiert bei Widersprüchen. Also wenn ich jetzt eine Regelung habe in der Leistungsbeschreibung, die irgendeiner Regelung in den besonderen Vertragsbedingungen zum Beispiel widersprechen würde, dann kann ich diesen Widerspruch einfach dadurch lösen, dass ich sage, okay, die Leistungsbeschreibung geht in diesem Fall vor, also gilt das, was da drin steht. Und so ist das gemeint. Also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, wir behaupten jetzt irgendwie VOBC und VOBB, das ist alles nicht so wichtig, das kann man weglassen. Also im Gegenteil. Wo es jetzt tatsächlich nochmal spannend wird, und das haben wir vorhin schon angesprochen, das ist, wenn man sich mit der Frage befasst, was ist denn innerhalb der Leistungsbeschreibung los? Also wenn es da Widersprüche gibt. Und ich zitiere immer gern einen Fall, den ich vor vielen Jahren mal erlebt habe. Da musste in ein großes Gebäude eine Klimaanlage eingebaut werden. Und diese Klimaanlage hatte Revisionsöffnungen vorgesehen. Und jetzt gab es eine Zeichnung und einen Text in der Leistungsbeschreibung. Und der Text, ja, nannte eine bestimmte Anzahl von Revisionsöffnungen. Ich sage jetzt mal einfach 200. Und dann lag eine Zeichnung bei und aus der ergab sich eine viel höhere Anzahl an Revisionsöffnungen. Und dann war die Frage am Ende, kurz vor der Abnahme, welche Anzahl von Revisionsöffnungen ist denn geschuldet? Und da gab es dann einen Riesenstreit, weil man ja eigentlich nicht wusste, was gilt denn jetzt nun. Dann gab es die Vertreter, die gesagt haben, naja, die Zeichnung geht immer vor, weil die Zeichnung ist ja visuell und damit genauer. Es gab aber mindestens genauso viele, die gesagt haben, nee, der Text geht vor, denn der Text ist eigentlich das, wo ich sowas regle. Ja, und dann war ein großer Streit da, was gilt denn nun? Wie würdet ihr denn diese Frage beantworten? Was geht denn da nun vor? Gibt es da überhaupt so eine Faustregel, die man anwenden kann?
Also Faustregel zwischen Zeichnung und Text gibt's keine. Es gibt die Rechtsprechung, die ganz klar sagt, die Leistungsbeschreibung in ihrer Gesamtheit ist als sinnvolles Ganzes auszulegen. Das heißt, ich muss Text und Plan nebeneinander legen und das wechselwirkt. Das heißt, eine textliche Beschreibung kann Dinge ergänzen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Zeichnung fehlen. Andersrum kann eine Zeichnung eine textliche Beschreibung konkretisieren. Oder auch ergänzen, auch Lücken füllen. Und das macht es unglaublich schwer und das macht es auch unglaublich schwer und streitanfällig in genau einem Fall, wie du ihn schilderst. Weil das sinnvolle Ganze ist dann irgendwann sehr, sehr schwierig zu finden, wenn ich Widersprüche innerhalb der Kategorie der Leistungsbeschreibung habe. Also mich würde in deinem Fall dann interessieren, welchen Zweck haben die Revisionsöffnungen, was ist beschrieben, wofür ich die brauche. Gibt es vielleicht in einer Baubeschreibung Anhaltspunkte, warum ich welche brauche, woraus ich Rückschlüsse ziehen kann, dass ich die in jedem Raum benötige, so dass ich in einem sinnvollen Ganzen vielleicht zum Ergebnis komme, dass der Plan das korrektere ist, weil der jeden Raum abbildet und die Angabe 200, ich sag mal, nur eine Größenordnung war. Es könnte aber genauso andersrum auch sein, dass die Beschreibung vorgehen könnte. Also man muss es sich im Detail anschauen. In der Regel wird man sagen, das detaillierte Beschriebene schlägt das allgemein Beschriebene.
Und das ist gut so, dass wir diese Rechtsprechung inzwischen auch haben. Also ja, inzwischen eher Jahrzehnte zurück galt das nicht. Und da, ich habe vorhin gesagt, die Sprache der Architekten ist der Plan. Da war es ganz oft so, der Plan geht immer vor und das hat halt zu einem gewissen Chaos geführt. Und ich glaube, dass es absolut richtig ist. dass man hier im Rahmen der Auslegung einfach das ermittelt, was am sinnvollsten passt. Und es kann ja manchmal auch sogar innerhalb eines Stückes, um das es geht, unterschiedlich sein. Ich nehme jetzt mal einfach irgendeine Maschine, einen Heizkessel, der ist im Plan einfach nur mit einem schwarzen Kasten eingezeichnet. Dann kann ich dem Kasten ziemlich gut die Lage entnehmen, wo der im Raum sein soll, aber nichts weiteres. Aber in der LV-Position wird dann textlich genau beschrieben, welche Leistung, welcher Anschluss, welche Schalter, was muss wie da sein. Und dann ist natürlich völlig klar, wenn es um die Lage geht, schaue ich in den Plan. Sofern im Text dazu nichts genau beschrieben ist, was jetzt eher untypisch wäre. Und wenn ich gucken will, was kann dieses Gerät, dann schaue ich in den Text rein. Das heißt, ich kann bezogen auf ein Stück, das gebaut werden muss, durchaus auch beides ranziehen müssen. Und es ist jeweils eines von beiden detailliert. Und ich glaube, dass es absolut interessengerecht ist. Es macht es zwar manchmal aufwendig, aber eigentlich erschließt sich's. Und vielleicht noch ergänzt zu deinem Fallbeispiel. Ich würde jetzt mal als Richtlinie sagen, die Zahl wird sich häufiger aus den Plänen ergeben an vielen Stellen, weil der Plan, also gerade wenn ich jetzt Fenster, Türen, Revisionsöffnungen zähle, die sind im Plan normalerweise eingezeichnet, dann kann ich die durchzählen und der Vordersatz im LV, ich würde sagen auch eine beliebte Fehlerquelle, da ist halt mal eine Schätzung reingemacht worden, aber dann ist vielleicht nicht ins letzte Detail durchgezählt worden, weil die Frage stellt sich ja andersrum, wenn im Plan 190 Revisionsöffnungen sind und die 200 aus dem Text wären geschuldet. Ja, wo sollen denn die letzten 10 dann bitte hin? Also dann könnte man allenfalls darüber nachdenken, dass logisch weitergedacht 10 Räume bislang keine haben und da müsste auch noch eine rein, aber das wäre schon wieder ein Schritt mehr. Also insofern kann man der Rechtsprechung sehr dankbar sein, dass sie sich da wirklich sehr, sehr sinnvoll entwickelt hat.
Und das Stichwort als sinnvolles Ganzes ist die Leistungsbeschreibung auszulegen. Das war übrigens auch dann das, was hier zum Ergebnis geführt hat bei diesem Streit, weil man hat dann noch gesehen, an anderen Bestandteilen oder in anderen Bestandteilen des Vertrags standen dann auch Abstände drin. In welchen Abständen müssen denn solche Revisionsöffnungen tatsächlich vorgesehen werden? Da gibt es auch technische Vorgaben. Und dann hat man schon gemerkt, ja, natürlich die höhere Anzahl ist hier der Richtwert. Und den hat man dann auch herangezogen, wenn man das Ganze dann eben insgesamt ausgelegt hat. Und diese explizit genannte Zahl, diese, ich nenne es jetzt mal 200 so ungefähr, das war tatsächlich eher so eine Art Beispielsnennung. Das sollte nicht die Gesamtzahl sein. Und so konnte man das Problem dann lösen. Also die Auslegung als sinnvolles Ganzes ist tatsächlich auch praxistauglich und hat uns da auch dann ein gutes Ergebnis geliefert. Kommt, würde ich sagen, öfter vor, als man meint, dieses Thema Widersprüchlichkeiten in der Leistungsbeschreibung. Also ich glaube, da muss man schon immer wieder mal drauf gefasst sein, dass dieses Thema aufschlägt. Und wenn man dann sich den Vertrag, die Leistungsbeschreibung insgesamt ansieht, sollte man eben zu einem vernünftigen Ergebnis kommen.
Was natürlich dann noch bleibt, ist, dass man Auftraggebern nur raten kann, trotzdem zu versuchen, Widersprüche zu vermeiden. Natürlich lässt sich's meistens lösen, aber wenn sich's dann doch mal nicht lösen lässt, dann geht der Widerspruch regelmäßig zu Lasten des Auftraggebers, der den ja produziert hat. Und der Auftragnehmer, der ihn dann einfach nur hinnehmen muss, ist im Zweifel schutzwürdig. Wobei die Auslegung, wie wir es gerade gezeigt haben, schon meistens noch eine sinnhafte Lösung zulässt. Aber Auftraggeber sollten sich natürlich sehr anstrengen, diese Widersprüche zu vermeiden durch entsprechende Kontrollen der LVs und auch durch eine vernünftige Gestaltung der einzelnen Elemente, die wir gerade dargestellt haben, dass dann eben die besonderen Vertragsbedingungen nichts enthalten, was auch in den zusätzlichen Vertragsbedingungen drin ist und man auch im Leistungsbeschreibungstext am besten die Finger von allen anderen Regelungen lässt, die in den nachrangigen Regelungswerken dann erwähnt werden.
Ja, einen Beitrag zu diesem Thema, aber auch zu vielen anderen Themen finden Sie auch bei uns unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne einfach per E-Mail an uns schicken an die Adresse podcast@bau-vergabe-recht.de oder auch per WhatsApp Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.